Das ist nicht Hauptziehe. Hauptziehe, heute in der Früh die Nachrichten gehört. Ich meine, es ist fast immer das Gleiche, aber meistens kommt zuerst irgendetwas Katastrophales, etwas Negatives und oft von Israel. Und das ist wirklich eine, würde ich sagen, eine Grundstimmung. Es schaut hoffnungslos aus, oder? Wir haben Kriege, es gibt Naturkatastrophen, es gibt menschlich gemachte Katastrophen, es gibt Krisen und davon ist die Welt voll. Und da frage ich mich dann, gibt es eine Hoffnung? Wir sind ja jetzt gerade im Römerbrief und im 11. Kapitel und da geht es, so wie in den Kapiteln 9 bis 11, um das Volk Israel. Und darum habe ich den Titel heute gewählt, Israel, gibt es noch eine Hoffnung? Und ihr könnt es aber auch statt Israel euren Namen dorthin schreiben. Wenn es uns gut geht, dann denken wir nicht so sehr an Hoffnung, ja? dann sind wir hei. Aber es gibt Phasen in unserem Leben und die gibt es bei alten Menschen und bei jungen Menschen, wo wir glauben, wir haben keine Perspektive, keine Hoffnung. Und ich denke, und das wundert mich, dass gerade jetzt junge Menschen, die noch das Leben vor sich haben, eine Grundstimmung verbreiten, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Wir sind die letzte Generation, wir sind die Letzten. Es wird alles aufhören. Es gibt keine Hoffnung. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel, das Wort Gottes, die gute Nachricht eine andere Grundstimmung verbreitet. Es gibt eine Hoffnung. Und wenn ihr jetzt da hier lest, Israel, gibt es noch eine Hoffnung, dann denkt ein bisschen auch an euren Namen. Gibt es eine Hoffnung? Wir werden sehen. Wir befinden uns im Römerbrief. Der Zusammenhang ist, dass im Römer Kapitel 9 bis 11 Israel das Thema ist. Und es ist im Kapitel 9 ungefähr die Vergangenheit von Israel das Thema gewesen. In Kapitel 10 im Allgemeinen die Gegenwart, die damalige Gegenwart, wie Paulus gelebt hat. Und Kapitel 11 die Zukunft. Und da sind wir jetzt angelangt. Und am letzten Sonntag, am Anfang von Kapitel 11, haben wir eine Frage gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Predigt von Gerhard. Und da war die Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Mit dem beginnt nämlich das Kapitel 11. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und Paulus sagt, nein, nein, ganz und gar nicht. Eine Frage, die ein bisschen zweifelt, ja, an der Hoffnung, wird mit einem sehr kräftigen Nein beantwortet. Und Paulus führt drei Beweise an. Eine kurze Wiederholung. Ein Beweis ist, dass er selbst als Jude ein Zeichen dafür ist, dass Gott die Juden, das Volk Israel, nicht verworfen hat, weil er ist ja auch einer davon. Und ein zweiter Beweis, und der ist für uns, glaube ich, sehr wichtig, Gott selbst ist der Beweis, weil er ist nämlich treu. Und da steht nämlich, dass Gott das Volk erwählt hat, das Volk Israel, und dass Gott zu seinen Zusagen steht. Das wissen wir aus der Bibel. Und deshalb gibt es auch für das Volk Israel eine Hoffnung. Also das ist von Paulus seinem Argument her der zweite Beweis. Und der dritte Beweis ist, wenn er zurückschaut und in die damalige Gegenwart schaut, es hat immer einen Überrest gegeben. Es ist immer ein bisschen was übrig geblieben von Leuten, die sich an Gott festgehalten haben. Auch wenn die anderen alle gleichgültig oder sogar ablehnend waren. Das war im Alten Testament so, der Prophet Elia hat daran geklagt, wer ist denn überhaupt noch übrig geblieben? Ich bin ja allein und Gott sagt, nein, 7000 sind mindestens noch da, die den Baal, den heidnischen Gott, nicht angebetet haben. Und es gibt den Überrest. Und das war über die ganze Zeit der Geschichte des Volkes Israel so, auch wenn sie immer wieder extreme Verfolgung erlebt haben, es ist ein Rest übrig geblieben. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, aber es ist nicht verstoßen, das Volk, aber es ist in einem gewissen Sinn verhärtet. Auch dieser Begriff ist uns letztes Mal schon untergekommen. Das Volk Israel ist nicht verstoßen, aber großteils verhärtet. Viele Menschen haben Jesus gehört und erlebt und gesehen und sind trotzdem ablehnend gewesen gegenüber dem Messias, der zu ihnen gekommen ist. Israel ist nicht verstoßen, aber verhärtet. Jetzt springt es so schnell weiter. Gell? Die Verhärtung von Israel ist aber nicht komplett, weil es eben einen Rest gibt, weil es Gott in seiner Gnade immer noch Einzelne davor bewahrt hat. Und die Verhärtung ist ja eine Folge der Ablehnung und nicht alle lehnen den Messias ab und deshalb ist die Verhärtung nicht total. Verhärtung Israels ist nicht total, nicht komplett, nicht alle waren verhärtet. So viel zum letzten Abschnitt und heute kommen wir wieder zu einer Frage und ich lese jetzt den Text vor und wenn ihr eure Bibeln aufmacht und mitlest, ist es vielleicht gut. In Römer 11, von 11 bis 15 der erste Teil. Und es beginnt wieder mit einer Frage. Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Wenn nun schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde und ihr Verlust für die anderen Völker einen großen Gewinn brachte, was wird erst dann sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Euch Nichtjuden aber sage ich, als Apostel für die Völker bin ich froh über meinen Dienst, denn vielleicht kann ich dadurch mein eigenes Volk eifersüchtig machen und einige von ihnen erretten. Denn wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bringen? Nicht weniger als Leben aus dem Tod. Die Frage ist, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Ist Israel endgültig gestrauchelt? Und wieder eine heftige Verneinung, nein, es ist nicht so. Nein, keineswegs. Die gleichen Worte, Paulus ist hier sehr deutlich. Es ist nicht endgültig. Kurzer Ausblick oder kurz wegschauen von Israel und auf uns. Bin ich heute gestrauchelt? Kann sein. Natürlich, ich kann mich sogar an was erinnern, ja, in Gedanken. Aber es ist nicht endgültig, es ist nichts hoffnungslos und ich bin deshalb nicht verloren. Gott hat eine Lösung, wir werden sehen. Israels Straucheln ist nicht endgültig, ist nicht final. Endgültig gibt es dieses Wort final, ja? Passt für mich gut. Israel ist nicht total verloren und Israel ist nicht final verloren. Die Verhärtung Israels ist nicht total und nicht final. Das sind die Antworten des Paulus auf diese zwei Fragen, die im Römer 11,1 und Römer 11,11 stehen. Jetzt muss ich mich fragen, und das habe ich eh schon vorher kurz angedeutet, wie ist es mit meinem Straucheln? Wie ist es mit meinem Ungehorsam? Und wie ist es mit der Verhärtung im Herzen meines Bruders, meiner Schwester? Wie viele Geschwister kennen wir, Glaubensgeschwister, die scheinbar hart geworden sind, die andere ablehnen, die offenbar auch den Herrn von aus sich hinausschieben, von sich wegschieben. Na, es ist Verhärtung zu sehen, zu erleben, zu spüren. Aber ist sie wirklich total? Ist sie wirklich final? Das wissen wir nicht. Und wenn es dich betrifft, allein, dass du halt da sitzt oder per Video dabei bist, ist ein Zeichen. Das ist nicht endgültig, sondern du hast Hoffnung. Du kannst auch heute umkehren. Und ich muss das immer wieder, jeder muss das immer wieder, seine Taten, seine Worte und seine Gedanken unter Gottes Licht stellen und sagen, da ist viel Dreck, aber ich kann umkehren. Es gibt eine Hoffnung. Wir sind nicht endgültig abgefallen. Ich will nicht sagen, dass es gibt natürlich ein Ende, wo wir auch vor Gott stehen werden. Und es gibt für jeden Menschen auch die Frage, hast du Jesus in dein Leben aufgenommen oder nicht? Und das ist eine finale und totale Frage. Aber solange wir jetzt leben, ist noch die Möglichkeit, dass wir umkehren. Aber jetzt möchte ich von der Frage, die am Anfang kommt und die Paulus eh schon verneint hat, zu dem Positiven, was aus dem Negativen herauskommt, kommen. Es ist nämlich ganz interessant, dass aus dieser Verhärtung, die das Volk Israel offensichtlich erlebt hat, etwas ganz groß Positives werden kann. Es ist eine Art Kette des Segens. Also, Israel hat einen Fehltritt gemacht. Das ist interessant, dieses Wort. Es gibt, habe ich gemerkt, dass es eben mehrere biblische Worte für Sünde gibt. Ne? Und das ist eines davon und ist im Prinzip so wie die Zielverfehlung, der Fehltritt. Du steigst daneben, ja? Und wenn daneben nichts ist, fallst hinunter. Und dann bist du unten. Und es kann endgültig sein. Israel ist daneben gestiegen, fehlgetreten, hat eine innere Verhärtung eingenommen. Warum? Weil sie in der großen Mehrheit Jesus, den Messias, der zu ihnen gekommen ist, nicht annehmen wollten. Und darüber kann man natürlich viel nachdenken, warum war das so? Das ist jetzt nicht unser Thema. Es war einfach so, dass sie Israel, dass sie Jesus abgelehnt haben. Was hat das für Folgen? Zwei Folgen hat diese Ablehnung. Erstens Verhärtung, nämlich eine innere Einstellung, die es immer schwerer macht, die Gnade anzunehmen. Und das ist ein großes Problem. Ich sage nicht, dass es ein endgültiges Problem ist und ein totales Problem ist, aber es ist ein immer größer werdendes Problem. Und heute, wenn du dieses Wort hörst, sagt die Bibel, so verhärte dich nicht, sondern nimm es an. Lass dich verändern. Ja? Gott sagt, heute sollst du umkehren und nicht verhärten, nicht stur werden, weil es wird immer schwerer. Aber Israel hat sich verhärtet, das war das eine, die eine Folge. Aber die andere Folge ist, und das ist ganz was Interessantes, der Segen, der daraus kommt, nämlich die Errettung der Heiden. Und das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen. Paulus geht als erstes, wenn er irgendwo das Evangelium verkündet, in die Synagoge. Und er predigt dort, er predigt das Evangelium von Jesus Christus, dem Messias, der in die Welt gekommen ist, zu dem Volk Israel und für die ganze Welt. Er hat beides im Blickwinkel. Dann gibt es einige, die das annehmen, die nachfolgen, und es gibt viele, die das ablehnen. Warum? Das ist ein anderes Thema. Die Mehrheit lehnt, der Juden lehnte das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, ab. Und es kommt zu einer Konfrontation und Paulus wendet sich von den Juden ab und geht zu den Heiden. Und das kann man, wenn man mal durchschaut, die Apostelgeschichte sehen, es ist das bei jeder Reise, bei jeder seiner Reisen ist es an einer Stelle ganz deutlich beschrieben. Bei der ersten Reise war sie in Antiochien in Pisidien. Und sie wandten sich ab und gingen zu den Heiden. Weil Paulus sagt es direkt, in Korinth war es bei der zweiten Reise, in der dritten Reise war es in Ephesus und bei der vierten Reise, Gefangenenreise, ja, ist er nach Rom gekommen, auch zuerst zu den Juden in Rom gesprochen und dann haben sie ihn abgelehnt und er hat sich dann auch hauptsächlich oder ausschließlich zu den Heiden gewendet. Und Jesus hat das im Gleichnis der Weingärtner vorhergesagt. Er hat gesagt, das Reich Gottes wird euch weggenommen und spricht zu den Juden und einer Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Also Gott hat das schon vorausgesagt. Jesus hat das vorausgesagt, dass, weil die Juden das Evangelium ablehnten und sich so verhärtet haben, konnten die Heiden das Evangelium bekommen. Das war ein Segen plötzlich. Und das geht weiter übrigens, dieser Segen, der nun unter den Heiden entstanden ist, nämlich dass die Heiden plötzlich den Gott Israels anbeten, dieser Segen führt zu einer Eifersucht, wie es hier im Text auch steht, von Israel. Israel wird eifersüchtig. Und offensichtlich gibt es eine positive Eifersucht. Auch Eifersucht ist ja normal was Negatives. Wenn du eifersüchtig bist, dann bist du neidisch auf den anderen, gönnst ihm das nicht und möchtest sozusagen das wieder zurückrauben und so weiter. Es gibt offensichtlich auch eine positive Art von Eifersucht, die uns ermutigt, das nachzumachen. Ich weiß nicht, was du für Typ bist. Bist du ein Typ, der das positive Beispiel von anderen nimmt und sich dadurch ermutigen lässt, oder der negativ auf das positive Beispiel von anderen reagiert? Also ich kenne einige Leute, die, sobald jemand anderen das super gelingt oder irgendwas oder der was Gutes hat, die dann gleich im negativen Sinn eifersüchtig sind und nicht das Positive mitnehmen, sondern dagegen sind und kritisieren und ja, das heruntertun. Und es gibt Leute, zum Glück gibt es die auch, die das Positive, die das sehen und sich mitfreuen und sagen, ich lasse mich mitnehmen. Ja? Also es geht hier um eine positive Art von Eifersucht, drum unter Anführungszeichen. Die führt nun dazu, dass noch mehr Segen entsteht. Also zuerst der Segen für die Errettung der Heiden. Und nun, und das ist etwas, auf das wir noch warten, die Errettung eines Großteils der Juden. Diese endgültige Errettung wird den Segen ganz stark machen, das sagt Paulus. Und er tut diesen Kreislauf oder diese Kette des Segens, erklärt er zweimal in den Versen 12 bis 14. Ja, er wiederholt es zweimal. Fehltritt, Segen für die Heiden, Eifersucht der Juden im positiven Sinn, Segen für die Juden und für die ganze Welt. Es wird viel, viel, viel Segen. Auf einmal gibt es eine ganz globale, große, totale und finale Hoffnung. Es ist Hoffnung. Paulus ist überzeugt, dass Israel irgendwann, sage ich in Klammer, in der Mehrzahl positiv reagieren wird auf das Evangelium. Und dann kehrt die Fülle des Volkes Israel, nämlich die Vollzahl, kommt auch in unserem Text vor, zu Messias zurück. Er kennt ihn, ja, und anerkennt ihn. Und es ist damals schon manches passiert. Es sind ja schon viele, zur Zeit des Paulus, schon viele jüdische Menschen, gläubig gewesen. Ich denke an den Crispus, Synagogenvorsteher in Korinth. Oder wie der Jakobus schreibt in der Diskussion mit dem Paulus, du siehst ja, wie viele von den Vornehmen, von den Priestern an Jesus gläubig geworden sind in Jerusalem. Also das hat es damals schon gegeben. Aber es war nur ein Teil, ein kleiner Teil. Aber Paulus ist davon überzeugt, dass eine Mehrzahl positiv reagieren wird. Irgendwann, jetzt denken wir, jetzt, bald einmal, das wissen wir nicht. Aber es gibt Hoffnung. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist es wirklich ernst zu nehmen. Dann dürfen wir uns darauf verlassen. Dann tritt es ein. Jetzt können wir was daraus lernen. Und wir können daraus lernen, dass Gott aus dem größten Fehltritt, Segen entstehen lassen kann. Glaubst du das? Glaube ich das wirklich? Wenn ich so einen Mist gebaut habe, kann Gott wirklich noch immer daraus Segen machen? Ja, es gibt diese Kette des Segens, wie immer Gott es will. Es gibt es. Aus dem größten Fehltritt kann Gott Segen entstehen lassen. Und das ist für mich die erste wichtige Lehre. Es gibt eine positive Eifersucht, habe ich vorhin schon erklärt, die zur Nachahmung anspornt. Wir dürfen diese Energie, die in dieser positiven Eigenschaft liegt, ausnützen. Und mir ist eingefallen, dass es positive Eifersucht auslösen kann, wenn wir anderen Menschen etwas erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Dann, ich meine, du kannst nicht sagen, ja, das ist jetzt Show, ja, du möchtest dich hervorheben und so weiter. Nein, wenn ich etwas mit Jesus erlebt habe und ihm die Ehre gebe, dann ist der andere ermutigt, das auch zu erleben. Da muss er schon ziemlich hart sein im Herzen, wenn er sagt, das tut er nur, um mich fertig zu machen. Aber verwenden wir das auch in der Gemeinde, indem wir einander bezeugen, was wir mit Jesus erleben. Indem wir Zeugnis geben, wie wir das so in unserem christlichen Fachjargon ausdrücken, indem wir weitersagen, was wir mit Jesus erleben, damit andere eifersüchtig im positiven Sinn werden. Das möchte ich auch erleben. Wie ich gläubig geworden bin, habe ich überhaupt nichts verstanden von theologischen Grundsätzen und so weiter. Aber eines hat mich angesprochen, dass ich das, was die anderen jungen Leute, die ich in der damaligen Stehstube geheißen, gesehen habe, erlebt habe, dass diese Freude im Herrn, die möchte ich auch haben. Und deshalb habe ich mich für diesen Herrn Jesus entschieden, obwohl ich noch nicht verstanden habe, warum der ans Kreuz gehen hat müssen. Aber ich habe ein positives Beispiel erlebt, das mich zum Nachahmen herausgefordert hat. Vielleicht sollten wir wirklich mehr von unseren positiven Dingen, die wir mit Jesus erleben, reden und weitersagen. Und nicht immer vom Negativen. Was ist alles falsch? Also, was ist alles falsch in der Gemeinde? Noch gar keine viel aufzählen. Aber wenn ich das weitererzähle, dann werde ich eigentlich in einer eher deprimierenden und destruktiven Haltung stehen, also den Leuten keine Hoffnung vermitteln. Hoffnung ist aufs Positive, das Positive, was wir wirklich erleben, dankbar anzunehmen und auch weiterzusagen. Also diese positive Eifersucht herausfordern, das ist, glaube ich, für uns eine große Aufgabe. Wir tun das zu wenig. Wir reden viel vom Negativen, auch in der Gemeinde. Und eine dritte Lehre, die ich ziehe aus dieser Kette der Hoffnung, Kette des Segens, es ist manchmal notwendig, dass man sich von verhärteten Menschen abwendet. So wie der Paulus gesagt hat, es hat keinen Sinn mehr, ihr wollt nichts hören, ihr lehnt mich nur ab, ihr seid hart wie Stein, ich wende mich zu anderen. Aber, und das sehen wir ja hier, er hat sie nie ganz abgeschrieben. Und er hat für sie gebetet und er hat immer wieder, ist er zu den Juden hingegangen und hat auch ihnen das Evangelium gesagt. In einzelnen Situationen hat er sich aber abgewandt. Er hat gesagt, jetzt hat momentan keinen Sinn. Also manchmal ist es notwendig, sich von verhärteten Menschen abzuwenden. Aber das, glaube ich, können wir aus dem Text auch ablesen. Wir dürfen sie nie ganz abschreiben. Gott ist noch nicht am Ende. Und wir erleben das ja. Nach wie vielen Jahren kommen plötzlich Leute, die weit weg vom Herrn waren und sagen, ich möchte wieder mit ihm anfangen. Und wisst ihr, dann gibt es eine große Freude im Himmel und hoffentlich auch bei uns. Also diese Hoffnung aufzugeben wäre schlecht. Wir schauen jetzt noch weiter, eine zweite Hälfte des Textes von 16 bis 24. Und hier kommt uns dann ein interessantes Bild. Es beginnt Vers 16. Wenn die Erstlingsgabe Gott geweiht ist, dann ist es auch der ganze Teig. Das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament, obwohl wir nicht viel reden darüber, abgesehen davon, dass wir gerade zu Hause ausprobieren, was mit Sauerteig alles passieren kann. Aber das ist kein Thema der Predigt. Wenn die Wurzel Gott geweiht ist, dann sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden, und du wurdest als neuer Zweig unter die anderen, unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du es dennoch tust, so soll dir klar sein. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werden sollte. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, liegt an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dich verschonen? Du siehst hier also die Güte und die Strenge Gottes. Seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben. Aber seine Güte gilt dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Doch von den anderen Zweigen können, doch auch die anderen Zweige können wieder eingepfropft werden. Gott ist sehr wohl imstande, das zu tun, vorausgesetzt, sie halten nicht an ihrem Unglauben fest. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, zu dem du von Natur aus gehörtest, ausgeschnitten und gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die natürlicherweise zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle einzupfropfen. Das Bild vom Ölbaum. Und ich habe dazu den Titel noch, die Wurzel des Segens. Zuerst haben wir gehabt die Kette des Segens und jetzt kommt die Wurzel des Segens. Wir dürfen nicht übersehen, an wen Paulus diesen Brief schreibt. Er schreibt an die Gemeinde in Rom, die überwiegend aus Heidenchristen bestanden hat. Der Kaiser Claudius hat im Jahre 49 alle Juden aus Rom vertrieben. Und damit auch natürlich die an Jesus gläubigen Juden, Priscilla und Aquila waren dabei zum Beispiel. Und vermutlich war nun die übrig gebliebene christliche Gemeinde eigentlich aus Heidenchristen. Es sind dann nachher wieder die Juden zurückgekommen teilweise. Und wir merken das auch in den Briefen, dass der Paulus da Grüße hin und her schickt und so weiter. Aber wir haben gesehen, dass es von Anfang an in der Urkirche dieses Problem zwischen den Juden, den an Jesus gläubigen Juden und den an Jesus gläubigen Heiden gegeben hat. Und das war am Anfang schon. Und es ist geblieben. Und diese großen Spannungen haben wahrscheinlich auch in Rom ein bisschen mitgespielt. Aber es waren überwiegend Heidenchristen dort. Und darum verwendet Paulus dieses Bild. Nämlich der Ölbaum ist ein Bild für das Volk Israel. Das ist aus dem Alten Testament her schon und aus mehreren Stellen. Und das ist eigentlich ein klassisches Bild, eine Metapher für Israel, für das Volk Gottes im Alten Testament. Und das Interessante, denkt man ein bisschen über den Ölbaum nach. Ja? Der Ölbaum ist interessant, er kann sehr alt werden. Es gibt hunderte Jahre alte Ölbäume, die dann so vielleicht ausschauen wie der da. Das sieht man da oben gar nicht. Durfte ich einmal in Israel sein, im Garten Gethsemane, gibt es wirklich ein paar so uralte, so ganz verkrüppelte, verknorrte Gewächse, Ölbäume. Das war ein Ölbaumgarten, also ein angepflanzte Ölbäume, die Gründen der Landwirtschaft dort gestanden sind, wo Jesus gebetet hat. Und ich habe mir gedacht, das war der Platz, wo Jesus so gerungen hat. Und das war schon vor 2000 Jahren. Man sagt, ich kann es nicht überprüfen, dass diese Bäume schon so alt seien. Aber der Ölbaum kann sehr alt werden. Interessanterweise ist es aber so, dass er schon nach 6 bis 7 Jahren Früchte bringt. Also wenn ein kleiner Ölbaum wächst, das habe ich halt so herausgelesen aus irgendwelchen Informationen, kann er schon sehr bald Früchte bringen. Und diese Früchte, die kennen wir alle, die sind die Oliven, gell? Das sind diese geschmackigen Dinge, die sehr ölhaltig und damit auch sehr nahrhaft sind und gesund nahrhaft. Ja? Also die ungesättigten Ölsäuren, Fettsäuren, die da drin sind, viel, viel gesünder für uns als vieles andere, was wir an Fett zu uns nehmen. Darum leben die Menschen, die im Mittelmeerraum leben und viel Olivenöl zu sich nehmen, die haben gewisse Krankheiten viel weniger als wir. Alles, was mit Herz-Kreislauf-System zusammenhängt. Der Ölbaum ist ein Tiefwurzler. Das ist der kann auch in steinigem Boden zwischen den Steinen in die Tiefe wachsen und sich dadurch Wasser aus der Tiefe holen. Der Ölbaum braucht auch Wasser. Das ist klar, aber dadurch, dass er tief wurzelt, kann er mit wenig Oberflächenwasser und mehr aus der Tiefe heraus leben. Wenn man jetzt so in den südlichen Ländern sieht, sie tun auch die Ölbäume bewässern, damit sie eben mehr Frucht bringen. Ja? Aber der Tiefwurzler ist auch im Boden gut verhaftet. Er fällt nicht so leicht um. Und jetzt kommen wir zur Ernte. Man legt so große Lätze auf am Boden, die liegen, wir haben das eigentlich in Spanien und überall, in Griechenland, auf Kreta und so weiter, liegen die Netze am Boden und dann wird der Baum geschüttelt und gerüttelt, dass die Oliven runterfallen und dann muss man das ausklauben. Das ist ziemlich, weil da viele Blätter und so weiter dabei sind und so kann man die Oliven ernten. Man kann es auch ein bisschen nachhelfen, dem Schütteln, indem man mit Stäben an die Zweige, mit langen Stangen an die Zweige klopft, damit es runterfällt. Und manche machen es sogar so, dass sie die fruchttragenden Äste abschneiden und herunten abklauben. Die Äste werden dann verbrannt oder als Brennholz verwendet und so weiter, weil die neuen Äste sehr bald wieder Früchte tragen. Und so wird der Baum, und das ist gar nicht so ungeschickt, gar nicht so hoch, ja, sondern er bleibt erntbar, also leicht zu pflücken. Ja, so kann man es mit Kirschbaum auch machen. Ja. Aber also es gibt ja auch die Methode, dass man den Baum, die Äste runterbricht oder schneidet, damit man die Früchte ernten kann. Und der Baum wird neue Äste mit neuen Früchten produzieren. Der hat eine unheimliche Lebenskraft. Und das kommt von wo? Von der, von unten, von der Wurzel. Und wenn ein Baum, das kennt ihr ja, wenn so Bäume ganz gestutzt werden, dann kommen wieder neue Äste raus. Und das ist beim Ölbaum auch so. Also das ist ein Bild, und wenn wir jetzt ein bisschen über die, was das Geistliche dann ist, werden wir sehen, dass da schon sehr viel auch für uns drinnen ist. Ein Bild für das Volk Israel. Jetzt ist, aber der Paulus verwendet dieses Bild vom Ölbaum mit einem zweiten Begriff, den ich jetzt auch ein bisschen erklären muss. Ich weiß nicht, wir kennen das ja wahrscheinlich, oder viele von euch kennen das, dass man Bäume veredelt. Dass man also auf einen, man nennt das Unterlage, das ist der Stamm von einem wilden, aber vitalen Baum, auf den setzt man drauf eine Edelfrucht, indem man einfach nur den Ast von dem, mit dem ursprünglichen verbindet, da gibt es so eigene Technik dafür, veredelt, und dann wächst aus der Wurzel des anderen, des vitalen, aber nicht so mit besonders großen Früchten gesegneten Baumes plötzlich ein guter Obstbaum, die Veredelung. Und wenn unser Gartenobst ist alles veredelt. Da ist unten, ganz knapp über der Erde, ist eine Stelle, wo in die Unterlage, heißt es, ein Edeltrieb hineingesetzt worden ist, und von dem aus entwickelt sich ein neuer Baum. Entscheidend ist, die Unterlage entscheidet, wie groß der Baum wird. Du musst immer, wenn es einen neuen Obstbaum besorgst, beim Gärtner sagen, willst du einen mittleren, einen niedrigen oder einen hohen Obstbaum haben, weil die Unterlage entscheidet, wie hoch der Stamm wird. Die Früchte werden entschieden, was man drauf gepflanzt hat. Das habe ich mir mal erklären lassen, weil wir haben uns gewundert, warum unser Apfelbaum immer so hoch ist, und wenn wir ihn schneiden, wird er immer noch hoch. Ja? Der ist so, der muss das so sein. Aber diese Veredelung, wie es wird gemacht, eine Wildfrucht, ein Wildobst, wird mit einem gezüchteten veredelt. Und hier haben wir eigentlich das Gegenteil. Hier wird der edle Baum, Israel, mit wilden Trieben aufgepfropft. Und das ist ein bisschen unlogisch. Und das hat man dem Paulus auch vorgeworfen: Du bist ja nur ein Pharisäer und ein Gelehrter, du hast überhaupt keine Ahnung von der Landwirtschaft. Ja. Aber das stimmt nicht ganz. Es hat nämlich damals auch die Praxis gegeben, dass wenn Bäume sehr alt worden sind und sie nicht mehr vital waren, dass man ihnen dann einen wilden Reiser eingepflanzt hat, damit sie wieder sozusagen einen Busch kriegen. Und da kommen wir wieder zu dem, dass durch die Errettung der Heiden das Volk Israel wieder vital wird, angespornt wird, wieder zum Glauben zurückfindet. Also jedes Bild in der Bibel, jeder Metapher hat seine Grenzen. Und ob das nun jetzt Paulus genau auf das hin anspricht oder was, er sagt uns aber ein paar ganz wichtige Aussagen, die ich jetzt versuche, mir und uns nahezubringen. Was können wir aus diesem Bild vom Ölbaum lernen? Erstens, unsere Wurzel, und das sagt er ganz klar, ist Israel. Das Alte Testament, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, Testament, wir verwenden das ja in ganz anderem Sinn, aber es war ein Bund, ein Vertrag, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Mehrere Bünde hat es da gegeben, aber der letzte, der mosaische, das war ein Vertrag zwischen Gott und diesem Volk. Und dieser Bund, auf dem bauen wir auf, das ist unsere Wurzel, aus dem leben wir heraus im Glauben als Christen. Und ich muss es ganz klar sagen, Antisemitismus, ein Judenhass oder auch Verachtung, hat keinen Platz. Ich meine, es hat in der Kirchengeschichte das immer wieder gegeben, dass Christen, auch einige der Reformatoren, waren da nicht ganz gefeit davor, das Volk der Juden, weil sie eben Jesus abgelehnt haben, auch abgelehnt haben. Aber die haben Gott Römer 11, 10 und 9 nicht wirklich verstanden. Weil Gott ist nicht am Ende mit diesem Volk. Und wir haben kein Recht, das Volk Israel zu verachten oder irgendetwas irgendeinen Antisemitismus zuzulassen. Und gerade das kommt heute. Das ist jetzt ganz aktuell. Und wir als Christen, wir dürfen da nicht mitmachen. Ich meine nicht, dass wir alles, was der Staat Israel aktuell macht, auch die Kriegsführung und so weiter gutheißen müssen und sollen. Aber ich meine, dass wir keinen Grund haben, die Juden abzuschreiben, zu sagen, die sind ja selber schuld. Antisemitismus hat keinen Platz und unsere Wurzel ist Israel. Das ist vielleicht eine nicht unbedingt so beliebte Aussage heute. Gottes Güte, der Ölbaum lehrt uns etwas über Gottes Güte. Gott hat sein Volk aus Gnade, aus Güte erwählt. Auch das haben wir schon besprochen, Erwählung ist für uns ein Problem. Warum erwählt Gott die einen und die anderen nicht und so weiter? Gott hat erwählt, es ist seine Güte. Und es ist auch seine Güte, seine Gnade, dass wir dazugehören dürfen, dass wir hineingepflanzt worden sind in diesen Baum. Es ist nicht unser Verdienst. Er schreibt hier im Text, der Paulus, ja, die sind abgeschnitten worden, weil sie ungläubig waren. Aber er hat gesagt, sie können auch wieder hineingepflanzt werden, wenn sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Und wir sind hineingepflanzt worden, weil wir glauben. Aber es ist trotzdem seine Güte. Wir können uns anstrengen und so viel glauben, wenn Gott es nicht will, werden wir keine Kinder Gottes. Aber Gott ist gütig und er wartet drauf. Und es ist seine Gnade, dass er dich und dass er mich heute ruft und sagt, komm in meine Arme. Es ist Güte. Wir lernen aus dem Ölbaum, dass Gott gütig ist, dass er geduldig ist und dass er sein Volk erwählt hat und dass er uns als Heiden, als nicht vom Volk Israel stammend, damit hineingenommen hat. Wir lernen aber auch etwas über Gottes Strenge. Gott pflegt den Ölbaum und er nimmt die Zweige weg. Und da kennen wir auch andere Bilder, vom Weinstock zum Beispiel. Gott beschneidet den Weinstock. Er nimmt die nicht fruchttragenden Zweige weg, damit die anderen mehr Frucht bringen können. Und auch da kann man sehr viel drüber nachdenken, warum, wie macht Gott das? Wichtig ist aber, dass wir nicht hochmütig sind. Das fordert uns Paulus hier auf, seid nicht hochmütig, sondern habt die rechte Furcht vor Gott. Ich sage jetzt einfach, das ist Ehrfurcht. Gott ist kein Hampelmann, der das tut, was wir wollen, sondern Gott ist streng. Und Gott schaut, ob die Zweige Frucht bringen oder nicht. Und Gott schaut auch in meinem Leben, was ist denn da, was mir nicht gefällt? Und das schneidet er weg. Und das tut weh. Aber es ist dazu da, damit das andere besser wird und Frucht bringt. Und deshalb können wir aus dem Bild etwas von Gottes Strenge lernen. Wir lernen aber auch etwas von Gottes Treue. Gott wird die natürlichen Zweige wiederbeleben. Also das kommt so deutlich heraus. Der Paulus sagt, ja, meine Volksgenossen haben Jesus abgelehnt. Letztendlich haben sie dazu geführt, dass er getötet worden ist. Ja, sie haben ihn an die Römer ausgeliefert. Die Römer haben ihn getötet. Also die Juden haben ihn ausgeliefert, die Römer haben ihn getötet. Gemeinsam haben wir Menschen den zu uns gesandten Messias umgebracht. Nicht nur die Juden, nicht nur die Heiden. Wir, auch du und ich, wir waren auch indirekt, indem wir Jesus, Gott, in unserem Leben immer wieder abgelehnt haben und vielleicht auch noch heute ablehnen, sind wir beteiligt an dieser Katastrophe, dass der Messias, der von Gott gesandte Sohn Gottes, von seinen Geschöpfen getötet worden ist. Aber es ist seine Treue, dass er dieses verlorene Volk, diese verlorenen Heiden wieder einpflanzen kann. Und du und ich, wir, wir haben das erlebt, es ist Gott, der das wieder in Ordnung bringt. Und es ist Gott, der auch wieder das Volk Israel, ich sage es jetzt einfach mit der Mehrzahl oder mit einer großen Zahl, mit einer Vielzahl, wieder in den Baum des Heils, in die Wurzel, zur Wurzel des Segens, mit der Wurzel des Segens zusammenbringt. Das ist auch eine Lehre. Also ich bin eigentlich so dankbar, dass Gott nicht sagt, es ist genug. Es ist immer noch Güte, Treue, aber auch Strenge da. Und Gottes Allmacht. Also wie schafft Gott es, dass er aus seinem alten, verkrüppelten Baum wieder neue Früchte ziehen kann? Er schafft es. Wenn wir auf Israel schauen, es ist unglaublich, dass nach einer fast 2000 Jahre langen Geschichte plötzlich wieder ein Stamm, eine politische Einheit, ein Staat entstanden ist, der Staat Israel. Bei allen Problemen, die es da gibt, und die Lösungen sind nicht, die derzeit vertreten werden, sind meines Erachtens nicht im Sinne des Evangeliums. Ganz sicher nicht. Aber dahinter ist seine Allmacht, dass er aus einem zerstreuten Volk wieder einen Staat machen kann. Und irgendwann werden auch diese Menschen, die so verblendet und verbohrt sind, weil sie Jesus einfach nicht anerkennen können, wieder sehen, dass der Messias mit einer ganz anderen Botschaft gekommen ist. Und ja, irgendwann wird es auch dort wieder eine Erweckung geben. Das sehe ich aus dem Text hier. Aber kommen wir wieder zurück. Israel ist ganz ein heißes Thema. Aber vergiss einmal, was jetzt Israel vorn steht, und setz deinen Namen hin. Gibt es eine Hoffnung für dich? Ja, weil Gott ist gütig, Gott ist streng, Gott ist treu und Gott ist allmächtig. Er kann es und er macht es, wenn wir ihn zulassen. Er wirbt um uns. Und wir brauchen nur Danke sagen. Ja, ich möchte einfach zum Schluss beten. Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um eine verlorene und von dir weggelaufene Menschheit zu dir zu rufen. Danke, dass viele Menschen dieses Angebot angenommen haben, bisher so viele. Danke, dass auch in deinem Volk, dem Volk Israel, viele damals dir nachgefolgt sind. Ich meine, die Apostel waren auch Juden, die anderen Apostel und der Paulus und viele andere auch. Sie haben diese Botschaft angenommen, auch wenn die Mehrheit dagegen war. Und ich bitte dich, dass auch heute Menschen die gute Nachricht von deiner Gnade, die uns umkehren lässt, die uns ein neues Leben gibt, dass unsere Schuld vergeben ist durch deinen Kreuzestod, dass wir diese gute Nachricht auch heute in unserer Umgebung zu neuem Leben sprießen sehen. Ich bitte dich, dass der Ölbaum hier in Kapfenberg und Bruck lebendig und kräftig und fruchtbar lebt. Und danke, dass wir dazugehören. Amen.